Wir standen Richter 13. Wir haben ja dieses merkwürdige Unternehmen begonnen, das, bitteschön, das ist nett, dass Sie kommen, sehen Sie, das ist für mich so bedrückend, wenn hier alles leer ist. Das ist wundervoll. Das Richterbuch mal, also ein Abschluss, das schwierigste Abschluss im Richterbuch, die Simson-Geschichten neutestamentlich auszulegen. Der Jesus sagt, sucht in der Schrift, denn sie ist die von mir zeuget. Das müssen auch die Simson-Geschichten von Jesus zeugen. Ich weiß selber nicht ganz, ob ich genug Licht habe, das so durchzuhalten, nicht? Wir stehen jetzt Richter 14, Vers 5 bis 9. Sie erinnern sich, dass der Simson seinen Eltern sagt, er habe ein Heidenmädchen, ein Philistermädchen gesehen und die wolle er heiraten, die gefällt meinen Augen. Die Eltern sagen, ist denn kein Mädchen in Israel, im Volke Gottes, die du heiraten kannst, als eine von den Töchtern der Unbeschnittenen? Die Eltern haben recht, haben wir letztes Mal festgestellt. Kommen Sie möglichst regelmäßig, es ist etwas schwierig, ich kann nicht jedes Mal alles wiederholen, sonst bleiben wir immer an derselben Sache stehen, nicht? Die Eltern haben recht, Simson hat aber auch recht, denn es heißt in Vers 4, sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass vom Herrn wäre. Denn Simson sollte in Krach kommen mit den Philistern. Er sollte dem Volke Gottes die Freiheit erkennen. Nun lesen wir, also ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter gen Timnat. Die gingen schweren Herzens. Timnat war eine philistäische Stadt. Die Philister waren die Feinde Israels. Heiden, Unbeschnittene. Und die eine Gewaltherrschaft über Israel aufgerichtet hatten. Und als sie kamen an die Weinberge zu Timnat, die Eltern gehen voraus, der Sohn geht zu in einigem Abstand hinten nachbummelnd. Siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Ich habe gelesen, dass die jungen Löwen gefährlicher sind wie die alten, nicht? Sagte mir neulich einer, vor 10 Jahren war ihr Blatt Licht und Leben viel gefährlicher wie heute. Da habe ich gesagt, die jungen Löwen sind gefährlicher wie die alten, nicht? Ja. Und der Geist des Herrn geriet über den Simson. Und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, hat er doch gar nicht in seiner Hand. Ich fand den Satz schön, wie man ein Böcklein zerreißt. Ich pflege auch keine Böcklein zu zerreißen. Ich war das so als Hobby betreibt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Und sagte es nicht an seinem Vater noch seiner Mutter, was er getan hatte. Er kannte noch nicht den schönen Spruch, wer angibt, hat mehr vom Leben, nicht wahr? Und den kannte er nicht und darum sagte er nichts. Da er nun hinabkam, redete er mit seinem Weibe, mit dem Weibe und sie gefiel Simson in seinen Augen. Und nach etlichen Tagen kam er wieder, dass er sie nehme, dass er also heiratet. Und er trat aus dem Wege, dass er das Aas des Löwen besähe. Nun habe ich also gelesen, ich kenne bei der See, dass die große Hitze solch einen Kadaver so ausdörrt und die Ungeziefer, das ist eigentlich kurzer Zeit nur noch so eine Felldecke und Knochengerüst da ist. Und ich war in dieser Höhlung nun, hatten sie einen Bienenschwarm in dem Leib des Löwen angesammelt und Honig. Und er nahm ihn in seine Hand, das ist neben auch allerhand, ich hätte nie den Mut gehabt, so wenig ich Böcklein zerreiße, in einen Bienenschwarm reinzufassen und die Waben daraus zu holen. War schon ein Kerl, der Simson, nicht? Und er nahm den Honig in seine Hand und aß davon unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht an, wieder, dass er den Honig aus des Löwenleibe genommen hätte. Meine Freunde, zu diesem Abschnitt gibt es eine wundervolle Predigt von dem großen Erweckungsprediger Spurgeon, dem Engländer. Der hat jeden Sonntag vor 5000 Menschen im sogenannten Tabernakel gepredigt, als er noch lebte. Und es gibt von ihm ein Predigtband alttestamentliche Bilder, der ist längst vergriffen, durch den ich eigentlich erst die Freude am Alten Testament bekommen habe, durch diesen Band als junger Pfarrer. Und wenn ich muss also ehrlichkeitshalber sagen, dass ich jetzt in unserer heutigen Auslegung mich leiten lasse von diesem großen Schriftausleger und Gottesmann Spörtchen. Spörtchen sagt, ich habe den großen Maler Dore gekannt. Wir hatten zu Hause eine Bilderbibel von Dore. Er sagte, den habe ich gekannt. Und dem habe ich oft Anregungen gegeben, habe ihm gesagt, Mensch, da ist eine biblische Geschichte, die musst du jetzt malen. Das ist noch ein Ding, das sich lohnt. Und nun wäre er an die Simson-Geschichte gekommen und dann hätte ihn das gepackt. Dieser Held, wie er da steht, Hände voll Honig, die er seinen Eltern bringt und hinter ihm der erschlagene Löwe. Die Eltern, die müde sind vom Wege und ermattet. Und der Held bringt ihn, hier habt ihr was. Er sagt, da ist Simson Sieger und Tröster zugleich. Und dieses Bild der Held, der den Honig reicht und hinter sich den toten Löwen, den er zerrissen hat, das hätte ihn so gepackt, dass er gern dem Maler Dore gesagt hätte, Mensch, das ist noch ein Bild zu malen. Das ist richtig, nicht? Wenn ich wieder im Bus wäre, das würde ich zeigen. Vor mir lehne. Aber ich bin nicht der, wie der Busch. Und da sagt nun Spörtchen so großartig, dies sei ihm ein besonderer Hinweis auf den Herrn Jesus, auf den Sohn Gottes. Er hat mich in seinen, durch diese alttestamentlichen Bilder eigentlich erst so draufgebracht, dass wirklich das Alte Testament immer verborgenerweise von Jesus zeugt, wie der Herr Jesus, der Sohn Gottes, das selber sagt. Es ist ein großer Irrtum zu meinen, wie das im deutschen Volk 13 Jahre eingetrimmt wurde, das Alte Testament kenne nur einen finsteren Rachegott, das Neue Testament, den Gott der Liebe, der Jesus gesandt hat, das ist dummes Zeug. Diese Schrift zeugt von mir, sagt Jesus. Und da sagt Spörtchen, da haben wir es. Das ist ein Bild Jesu. Er ist der Sieger und Tröster zugleich. Er ist Sieger. Er hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Meine Freunde, es kann keiner seines Heils gewiss werden, wenn er nicht ein Eigentum dieses gekreuzigten Heilandes wird. All unsere Werke genügen. Aber Jesus hat am Kreuz ein völliges Heil geschaffen. Es ist vollbracht. Wir brauchen nicht mehr der Hölle zu dienen und der Welt zu dienen und selbst zu dienen. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Es ist ein völliges Heil. Er ist der Sieger. Er hat der Schlange den Kopf zertreten, um biblisches Bild zu sagen. Er ist völliger Sieger, wie Simson da mit dem erschlagenen Löwen im Rücken. Und er gibt Trost. Er gibt süßen Honig. Ich komme gleich noch drauf. Den seinigen. Er gibt köstlichen Honig. Seit ich von Spörtchen das gelesen habe, muss ich auch immer denken, das ist ein besonders schönes Bild unseres Heilandes. Der herrliche Sieger, der den köstlichen Honig den Ermatteten gibt. Der Tröster, sagt Spörtchen hier, Sieger und Tröster zugleich. Aber nun heißt es in der Bibel, ein tolles Wort, das ist mir heute beim Nachdenken über unseren Text so aufgegangen. 1. Johannes, ich muss es wörtlich Ihnen sagen, der Pastor kennt sich schlecht aus in der Bibel. 1. Johannes 4, Vers 17, da heißt es, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das ist ja eins von den ganz großen Worten des Johannesbriefs, die einem Schwindeln machen. Ne? Gleich wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Das verstehen wir, dass wenn einer von Jesus beschlagnahmt ist und erkauft ist, dass er am Heiland ähnlich werden soll. Und dass das das Schönste ist, was von der zukünftigen Welt gesagt ist, wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Aber dass hier doch schon ausgesprochen wird, dass die Grundzüge des Lebens Jesu in dem Leben eines Gotteskindes zu finden sein sollen. Das ist der Charakter eines Christen, dass er nach Jesus immer mehr gebildet wird und nicht nach dem Wesen dieser Welt. Jeder Mensch hat im Grunde heimlich oder bewusst ein Leitbild, nach dem er sich bildet. Für einen Christen ist das Bild Jesu, das Ziel, dem wir nachjagen, heißt ein Lied, ist unseres Jesu-Bild, ist Jesus das Leitbild. Das will dieses Wort sagen, so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und so sollte das in unserem Leben auch sein, was der Simson hier darstellt. Und wir, verstehen Sie, es gäbe jetzt eine ganze Bibelstunde, wenn ich hier einfach mal darstelle, wie Jesus hier ist. Aber lassen Sie uns jetzt einfach mal auf Jesus Jünger ansehen. Ich folge hier Spurgeon, ich will das ganz offen sagen, denn ich habe von dieser Predigt bestimmte Anstöße bekommen, gerade von dieser Predigt. Hier ist Dreifaches über Christen gesagt. Das erste ist dies, Jesus Jünger haben Kämpfe. Das wird hier ganz deutlich an dem Simson. Also wir wollen am Simson lernen, wie es im Leben von Kindern Gottes zugeht. Erstens, sie müssen durchkämpfen. Das ist ja eigentlich schrecklich, wie ungemütlich es im Leben des Simson zugeht. Das heißt, gleich kaum, dass er geboren war, da wird gar nicht viel über seine Jugend gesagt und kaum ist er rangewachsen, da heißt es, und der Geist Gottes trieb ihn zwischen Dan und Esterhol. Da wurde er bereits in die ersten Kämpfe gerufen. Der junge Mann. Hier, also auf Brautwegen geht, da fällt ihnen ein junger Löwe an, der besonders gefährlich. Und das war nur Übung, das war alles nur Manöver, das war Training, denn sein Leben wird hineingestellt in ganze Leben, in den Kampf, den das Volk Gottes kämpfen muss gegen die Philister, gegen die Welt. Sein Leben ist ein Kampf gegen die Philister, bis zu seinem Tode. Das ist sein eigentlicher Auftrag, dazu hat der Herr erwähnt. Es sind viele Kämpfe nach außen. Aber wenn das alles wäre, wir werden noch sehen, dass das Leben des Simson auch noch so geführt wird, dass er sehr viel inwendige Kämpfe hat. Wir sprachen letztes Mal davon, dass der Herr ihn nach Philisterland führt und da dieses Mädchen hinbringt. Er wird auf einen gefährlichen Weg von Gott selber gestellt. Das gibt innere Kämpfe. Und wir werden noch sehen, dass der Simson in seinen Kämpfen auch Niederlagen erleidet. Sowohl in den äußeren Kämpfen, als auch in seinen inneren Kämpfen. Er erleidet Niederlagen, aber er bleibt der Knecht Gottes. Das ist der Weg aller Kinder Gottes. Das heißt in der Bibel wohl, ich freue mich im Herrn, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Aber Paulus sagt auch, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Es ist nicht alle Tage Sonnenschein. Das ist nicht. Oder wir könnten sagen, es ist alle Tage Sonnenschein und zugleich auch, ob ich schon wandere im finsteren Tag. Es ist doch interessant, dass der Herr Jesus also uns sein Gebet lehrte. In diesem Gebet lehrt, erlöse uns von dem Bösen. Dass also ein Kind Gottes sein Leben lang in diesem Kampf ist, wo er fliehen muss. Herr, lass mich nicht untergehen im Bösen. Lass mich nicht eine Beute werden der Welt und meines eigenen bösen Herzens. In einem Lied heißt es, wir sind im Kampfe Tag und Nacht. Sehen Sie, ich möchte nicht so lange stehen bleiben, weil ich nicht weiß, es hat jeder seine eigenen Kämpfe. Nicht? Es hat jeder seine eigenen Kämpfe. Also bitte, wenn Sie jetzt einen Krach haben mit Ihrer Nachbarin, wo Sie Ihr Recht durchsetzen wollen, die Kämpfe meine ich jetzt nicht. Die meine ich nicht, sondern ich meine Kampf. Wenn Sie unter allen Umständen nachgeben wollen, Frieden haben wollen und da Ihr eigenes Herz kreuzigen müssen, den Kampf meine ich. So, ist deutlich. Das ist kein Kampf, dass ich meinem Fleisch und meiner Vernunft und mein Leben wie Weltmensch und dem nachgebe, sondern der Kampf besteht darin, dass ich Jesus folge, der nicht Widerschall dargescholten hat, der eine Reinheit ausstrahlt, die großartig ist, dessen Wort lautere Wahrheit sind und der sich am Kreuz stirbt. Dem nachfolgen. Das ist der Kampf, nicht? Es gibt es hat einen Mann gegeben, der von diesen inneren und äußeren Kämpfen der Kinder Gottes, von allerlei Leid und Trübsal von innen und außen wohl wusste. Und das war der Graf Zinzendorf, der Gründer der Brüdergemeinde. Ich habe hier das Gesangbuch der Brüdergemeinde vor mir. Und da sind ein ganzer Abschnitt Streiterlieder. Diese Streiterlieder Zinzendorfs, die haben eine ganz besondere Bedeutung erlangt. Diese Streiterlieder, dieser Abschnitt sind fast nur Lieder von Zinzendorf selber. Und haben Sie jetzt mal Geduld. Diese Streiterlieder, die haben meine ganze Liebe. Ich möchte Ihnen ein paar vorlesen. Ich habe gesagt, ich will wenigstens drei Verse vorlesen. Und dann habe ich gesagt, ich muss den Leuten in Dienstagstunde zumuten, viel mehr als drei Verse mal zuhören. Lassen Sie mich einfach mal, also wem es langweilig ist, darf abschalten, darf ein bisschen schlafen oder irgendwie. Aber ich muss Ihnen jetzt mal in diesem Zusammenhang von dem Simson, der vom Löwen angefallen wird, der in Kampf verwickelt wird, der keine Ruhe bekommt, von diesen Streiterliedern ein paar lesen. Was litten nicht die Märtrer Helden? Sie wagten manchen sauren Streit. Wie manche lebten in Wäldern und hassten die Gemächlichkeit. Gleich wie auch Jesus manche Nächte gebetet, dass er möchte, dass er gebetet, dass er Segen brächte. Herr Jesu, gib, dass ich mit Beten recht tapfer kämpfe diesen Tag. Im Glauben Satans Macht zertreten und weit, weit überwinden mag. O, lass mich alle Trägheit, geistliche Trägheit meiden, getrostes, ernstes Mühe leiden. Oder Held, Jesus, Held, ohne dich verliert man sicherlich. Du aber lässt die Deinen nicht erliegen. Wer sich auf dich verlässt, der tröstet sich. Mit deinem Arm soll unsere Schwachheit siegen, bis dass wir, wenn dein Wille ist geschehen, zur Ruhe gehen. Und das schöne Vers, den liebe ich sehr, der ist auch dichterisch so herrlich. O ihr Gottesstreiter, so nennt er Jesus, Gottesstreiter. Das ist nicht nur, dass man für Gott streitet und im Leben stimmt es nicht, sondern dass der Wille Gottes in meinem Leben durchkommt. Das ist durch viel Kampf geht das, nicht? Es hat jeder seine besonderen Kämpfe. O, ihr Gottesstreiter, wisst ihr, was ihr sollt? Ihr seid Wegbereiter, wo sein Wagen rollt, dass er desto gräder könne vor sich gehen. Hört nur seine Räder sausendes Getön. Ist man gestärket durch seine Gnad und Macht, so dass man's merket, dann sich nicht lang bedacht. Wie kann ein Pfeil das Ziel zersplittern, wenn seinem Schützen die Hände zittern? Ist herrlich. Wie kann ein, das für viele Christen, die schießen, aber die Hände zittern, ja so. Wie kann ein Pfeil das Ziel zersplittern, wenn seinem Schützen die Hände zittern? Wir wollen ziehen, Herr Jesu, zieh voran. Wir wollen uns mühen beim Werk in Gott getan. Soll aber unser Fuß nicht gleiten, muss uns der Blick deiner Augen leiten. Und der schöne Vers. Sei du nur Burg und Feste der Deinen immer da. Was ist der Scharen größte, dann wieder deine Schar. Lass alle Welt empfinden, dass unseres Gottes Stadt noch Kraft zum Überwinden, noch Geist und Leben hat. Wohlan ein jeder eile, dir Geist und Kraft zu weihen, auf dass wir reine Pfeile in deinem Köcher sein. Und wenn uns dein Erwählen zum Heroldsamt erkor, so rüste Mund und Kehlen und öffne Herz und Ohr. Und das Schönste ist noch der Vers vom alten Streiter. Wenn wir alt werden, nicht? Wenn ein Streiter, der in seinem Panzer ehrsam grau geworden ist, der Erfahrung nach auch immer ganzer und gewöhnt an Jesum Christ, endlich teilhaft wird vor Gottes Throne der ihm zugedachten Ehrenkrone, wirft sein Patriarchenblick Scham und Freud und Dank zurück. Ich muss den Vers mal lesen, das ist schön. Wenn ein Streiter, der in seinem Panzer ehrsam grau geworden ist, der Erfahrung nach auch immer ganzer und gewöhnt an Jesum Christ, endlich teilhaft wird vor Gottes Throne, der ihm zugedachten Ehrenkrone, wirft sein Patriarchenblick Scham und Freud und Dank zurück. Ich habe mir so ein paar rausgesucht von diesen wundervollen Streiterversen Zinzendorfs. Da wird was deutlich von dem, was hier gesagt wird, dass ein Kind Gottes in Kampf kommt. Diese Kämpfe sind oft schrecklich. Es war kein Kinderspiel, als dem Simson der Löwe entgegenspringt, ein junger Löwe. Das war kein Kinderspiel. Das Neue Testament sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und der Apostel Paulus sagt im Epheserbrief, den wir besprochen haben, wir, Kinder Gottes, haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, damit wollen wir fertig werden, sondern mit Fürsten und Gewalten, mit den Dämonen unter dem Himmel. Der Herr Jesus hat einmal einem, der ihm nachfolgen wollte, sehr ernst gesagt, überleg dir's. Wenn ein König in Krieg ziehen will mit 20.000 und es kommt einer ihm entgegen mit 40.000, da soll er überlegen, ob er es hat hinauszuführen, sonst soll er lieber Frieden machen. Und da sagt er, wenn du das nicht anfangen willst, den Streit, dann kapituliere und gib Jesus preis und werden Weltmensch und bleibe es dein Leben lang. Man soll es überlegen, ob man diesen Streit anfangen will, in der Nachfolge Jesu. Aber es ist schlimm, wenn ich angefangen habe und dann erliege. Das ist ein schrecklicher Kampf. Und wer von Ihnen sich bekehrt hat, vorher hat es ja gar keinen Sinn, ne? Wenn von Ihnen jemand sich bekehrt hat, ich hoffe, es sind ein paar Menschen hier, die Jesus, sich willentlich Jesus ausgeliefert haben, die wissen davon zu sprechen, wie der Teufel von außen und innen versucht, sie zurückzugewinnen. Und das gibt heiße Kämpfe. Kind Gottes sein ist kein Kinderspiel. Ist kein Kinderspiel. Das Furchtbare dabei ist, dass der Simson so allein ist. Seine Eltern waren vorgegangen. Er ist alleine in dem Weinberg. Er kann jetzt niemand zu Hilfe rufen. Das muss er alleine ausfechten. Das muss er ganz alleine ausfechten. Unsere eigentlichsten Kämpfe, meine Freunde, müssen wir alleine ausfechten. Ich habe heute mit einem Mann gesprochen, der vor ein paar Jahren hier in unserem Gottesdienst zum Glauben gekommen ist. Aus bewusstem Glauben. Er war so, also Ludendorff-gläubig, nicht? Er hatte eine Religion. Und was für eine, nicht? Und ist einfach unter der Predigt hier in unserem Gottesdienst umgeworfen worden und zum lebendigen Glauben gekommen. Und da traf ich ihn heute, da sagt er, er wird mir nicht übel nehmen, wenn ich erzähle, er habe gelesen, dass Albert Schweitzer todkrank sei in Lambarelli. Und dann habe irgendein berühmter Theologe und Professor ihn aufgesucht und habe unter anderem gesagt, der veröffentlicht das, wollen Sie bei dem bleiben, was Sie gelehrt haben, nämlich, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. So gewiss Schweitzer ein ganz großer Mann ist, aber er hat eine schreckliche Theologie, eine schreckliche. Und ein paar Bücher geschrieben, die sind einfach eine Verachtung von nicht nur des Evangeliums. Er war Theologe und hat wohl selber gefühlt, mit dieser Lehre kann ich also bestimmt keinen Hund in den Ofen vorlocken. Und dann ist er einfach ins tätige Christentum geflüchtet. Aber es war eine Abflucht. Und dann, hey, willst du also dabei bleiben, was du da gelehrt hast? Dann habe Schweitzer gesagt, ja, ich weiß, also, es hat er in einer norwegischen Zeitung gelesen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Und da habe Schweizer gesagt, ja, dabei will ich bleiben. Er sagt, das ist doch schrecklich. Doch schrecklich. Da habe ich zu ihm gesagt, seien Sie mal ganz ehrlich, das hat Sie augenblicklich umgeschmissen. Da sagt er, ja. Es ist auf einmal alles wieder ins Wanken geraten. Wenn so ein Mann wie Schweizer sagt, Jesus ist gar nicht der Sohn Gottes, ist gar nicht die Offenbarung Gottes. Es gibt keinen, der für uns gestorben ist. Wir müssen alleine fertig werden. Der ist alles auf einmal in Schwang gekommen. Es gab Kämpfe. Ich habe 3 Tage gebraucht, sagt er, wie sie wieder auf dem Boden des Heils stand. Wie war hinter diesem kurzen Gespräch steht etwas von einem Kampf eines Mannes, der seine ganze Vergangenheit über Bord geworfen hat, seine alten Freunde, als er Jesu Eigentum wurde. Und auf einmal alles angefochten wird. Ein großer Mann, den alle Welt rühmt, auf einmal sagt, das ist ja gar nicht, was du glaubst. Das sind Anfechtungen, nicht wahr? Oder Anfechtungen zur Sünde. Wie viel stille, geheime Anfechtungen zu irgendeiner schrecklichen Sünde gehen durch unser Herz. Und da kann man niemand drüber reden, nicht? Das macht man allein aus, man muss allein ausfechten. Wie viele werden hier sitzen, die in heißem Kammer vielleicht sitzen? Stehen, vielleicht in Niederlage. Es ist ein schrecklicher Kampf. Der Teufel steht ihm gegenüber. Und man ist so alleine. Und dieser Kampf, diese Anfechtungen, die kommen meistens dann, wenn wir am wenigsten darauf vorbereitet sind. Sehen Sie, wenn der Simson gerade auf der Yacht gewesen wäre, nicht? Mit Pfeil und Bogen, da kommt ein Löwe, du kommst mir richtig peng, nicht? Aber da war er gar nicht auf der Yacht. Der Pummel, die seinen Eltern her, da kann man ziemlich sicher gehen, in Liebesgedanken. Nicht? So ein verliebter Jüngling, der wollte doch zur Hochzeit. So ein verliebter Jüngling, der macht Gedichte von Nachtigall und Mondenschein, nicht? Das ist in allen Zeiten gleich. Da denkt man im Leben nicht an Löwen. Dieser Löwe kommt angesprungen, als der Simson gar nicht darauf vorbereitet war. Und so kommt es oft mit unseren Anfechtungen. Mit den Kämpfen von außen oder von innen. Vielleicht in unserem Leben alles so glatt läuft, auf einmal kommt eine Schwierigkeit. Wir waren gar nicht darauf vorbereitet. Nee? Wir waren gar nicht darauf vorbereitet. Und nun auf einmal sind wir mittendrin in der Herzensnot. Oder, ja, eine Versuchung. Der Teufel weiß schon, wie er es einrichten muss, um ahnungslose Kinder Gottes zu überfallen. Und dann weiter, das Schreckliche ist, dass der Simson, so heißt es ausdrücklich hier, nichts in der Hand hatte. Hätte er einen Spazierstock gehabt, nicht? Um mit der Krücke dem Löwen auf die Schnauze zu hauen, nie mal das. Wie man Küchenmesser, da gab gar nichts, nicht? Er musste mit seinen bloßen Händen zugreifen. Meine Freunde, wer sich zu Jesus bekehrt hat, wer weiß, ich gehöre ihm, der kennt auch Kämpfe von außen und innen und entdeckt da, dass wir eigentlich keine Waffen dagegen haben. Keine Waffen. Ich denke, so manches Seelsorgegespräch mit meinen jungen Freunden, weil immer deutlich wird, nicht, wie ein starker junger Mann irgendeiner Versuchung gegenüber, einer Anfechtung, einem Zweifel gegenüber, völlig hilflos ist. Ich habe auch keine Waffen, die ich ihm geben konnte. Ach, wie großartig kommen wir so daher. Und wenn es gilt, wenn es wirklich gilt, dann sind wir so elend hilflos. Und bitte beachten Sie, dass nicht der Simson den Sieg erfochten hat über den Löwen, sondern es heißt hier im Vers der 6, und der Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss ihn. Ich will nicht bezweifeln, dass der Simson ein großartiger Bursche war. Nicht also diese Sache mit dem Honig aus dem Bienenkorb rausholen, habe ich immer bewundert, das könnte ich nie nachmachen. Aber hier war was zu Ende. Hier konnte er nicht bestehen. Hier war er verloren. Der Löwe würde ihn zerfleischen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das heißt, das Bild übersetzt, hier ist zu Ende mit seinem Glauben. Hier ist Schluss mit seinem ganzen Christentum. Hier ist die Laufbahn eines Mannes Gottes aus, wenn nicht der Geist des Herrn über ihn geriet. Und der schafft den Sieg. Und es wird hier deutlich, wie wichtig es ist, dass Christen wirklich von ihrem Herrn sich die Fülle des Heiligen Geistes erbitten. Die Fülle des Heiligen Geistes. Beim Saul heißt es, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, da wirst du ein anderer Mann werden. Die Jünger wurden am Pfingsttag andere Leute als die Fülle des Heiligen Geistes über sich kam. Ich habe am Sonntag gesagt, es sei so schrecklich, dass heute die Zeitungen voll sind von kirchlichen Einflüssen und überall, nicht erst die Kirche, aber so wenig Kraft in der Gemeinde Jesu Christi. Wo begegnet man denn wirklich überzeugenden Christen? Lieben Freunde, es ist eine Frage nach der Fülle des Heiligen Geistes. Wir müssen uns ihm nur unser Herz öffnen. Er ist da. Ihm nicht widerstreben. Er will uns erfüllen. Er will uns erfüllen. Ich bin überzeugt, dass in einer Bibelstunde der Geist Gottes mächtig am Werke ist, unser Herz zu erfüllen. Sehen Sie, das ist so schrecklich, dass über den Heiligen Geist so Missverständnisse entstanden sind. Es gibt eine sogenannte Pfingstbewegung, die immer wieder in großen Nüchternheiten ausgebrochen ist. Ich habe neulich wieder einen Bericht bekommen von dem Prediger Osborn, vielleicht haben Sie von dem gehört, der in Düsseldorf jetzt fest, einen Amerikaner in Düsseldorf festgesetzt hat und so Heilungsversammlungen macht. Und das geht alles an der Flagge Heiligen Geist. Da wird ein Saal voll Leute zusammengetrommelt. Sie finden ja immer welche, nicht? Wenn Sie nicht Männer finden, Sie Frauen, aber Sie kriegen sie zusammen, nicht? Und dann richtig mal gerührt, dass ein Kinderspiel, nicht? So richtig, Halleluja, Halleluja, alle schreien mal mit, alle die Hände schlagen, Halleluja, nicht? Wenn Sie das eine Stunde lang betreiben, da ist alles durch, nicht? Dann weiß keiner mehr, ob ein Männchen oder ein Weibchen ist, ob er auf dem Kopf oder mit den Füßen am Boden steht. Und da springen die Lahmen wenigstens für den Abend. Am nächsten Morgen sind sie kränker wie vorher. Meine Freunde, dies hat mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Nichts, glauben Sie mir es, nichts. Die Bibel sagt uns überall, dass der Geist Gottes nicht enthusiastische Leute macht, sondern dass der Geist Gottes nüchtern Leute macht. Man sieht seine Sünde, man sieht seine Schwachheit, aber man lernt überwinden. Ich brauche den Heiligen Geist Gottes nur, um ein bisschen überkandidelt zu werden, sondern auch endlich, um meinen Sünden fertig zu werden, mein Temperament fertig zu werden. Dazu brauche ich den Heiligen Geist. Verstehen Sie? Mit dem, was mein Herz verführen will, dazu brauche ich den Heiligen Geist. Nicht, das sind die Geisteswirkungen. Sehen Sie, wenn ein streitsüchtiger Mensch Frieden verbreitet, das ist viel mehr Geisteswirkung als irgend so eine komische Ekstase, nicht wahr? Oder wenn ein Mensch, der von einer unreinen Geschichte angefochten wird, wie ich sie an Jesu Kreuz geben kann. Oder wenn ein Lügner sagt, Herr, mach mich wahrhaftig, nicht? Verstehen Sie? Das sind Geisteswirkungen. Und nur der Geist Gottes kann solchen Sieg in unserem Leben herbeiführen. Das ist das Erste, was wir zeigen wollten. Das Leben des Gläubigen hat Kämpfe. Das Zweite, was an dem Simson deutlich wird, ist dieses. Nun steht er da in diesem Bild. Er hat den Löwen erschlagen und wie er 8 Tage später vorbeikommt, ist ein Bienenschwarm angesiedelt in dem ausgetrockneten Kadaver und er kann die Waden da rausholen aus dieser Wölbung, dieses blanken Gerippes und dieser ausgetrockneten Haut. Und ist unterwegs. Da sagt Spürzchen so schön, da wird uns ja gezeigt, dass das Leben eines Christen Süßigkeiten hat. Süßigkeiten hat. Und zwar erwachsen die Süßigkeiten, sagt Spürzchen, das hat mir sehr Eindruck gemacht. Genau da, wo wir vorher unsere Kämpfe hatten. Nicht? Hier hatte Simson seinen tödlichen Kampf. Und da findet er Honig. Er sagt, Spörtchen, das ist so ein wichtiger, seelsorgerlicher Hinweis. Da, wo wir unsere Kämpfe hatten, da findet ein Kind Gottes die Süßigkeiten. Und jetzt will ich das Ihnen mal ein bisschen deutlich machen. Also sehen Sie, es gibt im Leben jedes Jesus-Jüngers Stunden, wo es heißt, meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Ein Weltmensch kann Berge von Sünden ganz leicht behandeln. Aber wenn man Jesus gehört, ihm zufällt, in seine Nähe kommt und die Wirkung des Heiligen Geistes kommt, dann geht einem auf, wie schrecklich unsere Sünde ist. Augustin hat mal einem jungen Mann geschrieben, du hast nicht genügend bedacht, welches Gewicht deine Sünde hat. Wenn einem das aufgeht, dann geht es einem jedes Mal wie Kain, der sagte, meine Sünde ist zu groß, als dass sie mir vergeben werden könnte. Für mich gibt es keine Vergebung. Ich bin verheiratet mit meiner Sünde. Ich bin so in sie hineingebacken wie die Korinthen in Kuchen. Für mich gibt es keine Vergebung, keine Gnade. So hat David gesagt, meine Sünden gehen über mein Haupt, meine schwere Last sind es mir zu schwer geworden. Das springt einem das böse Gewissen an wie ein brüllender Löwe und sagt, du willst selig werden, du kannst nicht selig werden. Du nicht. Und herrlich, wenn man dann da, wo man nichts zu hoffen hat, die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut erfährt. Wenn man erfährt, im Aufblick an Jesu Kreuz, also die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Er hat nicht bloß kleine Sünden weggetragen, sondern auch große. Und nicht bloß ein bisschen, sondern für alle. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Aller Sünde steht da. Oder ob deine Sünde gleich blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Wer das im Gewissen erfahren darf, das ist das Köstlichste, was es gibt, das du Honig. Wenn Sie mich fragen, was das Süßeste im Christenstand ist, dann sage ich, die Erfahrung von der Vergebung der Sünden. Jeder Christ erlebt Stunden, wo es ganz finster ist und sagt, jetzt ist aus. Ich erinnere mich, wie im Krieg ein junger Soldat, dessen Herr gefallen, zu mir kam und sagte, wir haben im Weigerhaus gesungen, darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Hast du nicht verloren, endlich die Geduld? Pastor Busch, bei mir ist es, hat er Nein gesagt jetzt. Sag ich, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Sein Kreuz steht noch. Und du darfst kommen mit der alten Schuld. Und es war ein heißer Kampf. Ich war gestern mit so einer abdrängigen Uniform schon da, saß ich wieder raus, ist gefallen. War ein junger Leiter. Wie das eine Stunde dauerte, bis ihm aufging. Mir sind meine Sünden vergeben. Da durfte ich mit ihm erleben, wenn ich nicht von mich selber erlebt hätte, was das Honig ist. Honig aus dem Leib des Löwen, wissen Sie? Die Erfahrung von der Vergebung der Sünden. Da, wo man seinen Kampf gehabt hat, da gibt es den Honig. Da, wo man sich verloren gegeben hatte, wo keine Hoffnung war, genau da darf ich den Honig ernten, die Vergebung der Sünden. Oder ein anderes Beispiel. Ich sagte, jeder hat seine inwendigen Kämpfe. Jeder hat irgendwo seine inwendigen Kämpfe, die er ganz allein ausfechten muss. Und da haben wir Niederlagen, wo wir Vergebung der Sünden brauchen und erfahren dürfen. Aber herrlich ist, wenn wir sie haben. Wenn der Geist Gottes über uns kommt und wir dürfen wirklich erfahren, ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Wo ich vorher gebunden war, ist nun Freiheit gekommen. Meine Freunde, das ist Süßigkeit. Das ist Süßigkeit. Das ist Honig. Da, wo ich meine Niederlagen hatte, genau an der Stelle, verstehen Sie, wo ich meine Niederlagen hatte. Erfahren, er hat mich lassen wissen, dass er mich frei gemacht. Das ist Freude. Die könnten Weltmenschen. Aber wie kann man fröhlich werden? Tatsächlich, Jesus kommen und springen die Bande. Das ist Honig. Oh, ich kann jetzt nicht all die Fälle aufzählen. Spörtchen spricht davon, das kann ich jetzt noch nicht so nachsprechen. Der sagt, den Löwe, der uns anspringt, sind oft äußere Leiden. Aber diese äußeren Leiden können uns zur Süßigkeit werden, zum Honig. Weil gerade in diesen äußeren Leiden Jesus sich in unserem Leben verherrlichen will. Also er spricht davon Krankheiten. Ich habe so Krankheiten noch nicht erlebt. Ich kann das nur bezeugen von Gefängniszeiten. Wenn ich verhaftet war im dritten Reich, das war für mich immer ganz schrecklich zuerst. Für mein Temperament in so einem Loch eingesperrt, ich dachte, ich würde wahnsinnig. Und dann hat mir gerade hier Jesus Honig geschenkt. Und ich habe gemerkt, dass da, wo unsere Kämpfe sind, unsere Leiden sind, da auch am Schluss der Honig rauskommt. Sie verstehen, das Süße, der Trost, die Freude. Und Spörtchen, das hat mir auch Eindruck gemacht, sagt sogar, das gilt sogar für den Tod. Der Tod ist der letzte Löwe, der uns anspringt. Und das ist ein Grauen. Von der Tod ist immer schrecklich, ist immer anspringender Löwe. Da können sie Spritzen kriegen, so viel sie wollen. Nicht? Denn im Moment, wo sie hier die Augen schließen, wachen sie auf im Angesicht Gottes. Da hilft keine Spritze. Die Spritze führt nur noch bis hier. Bis zum letzten Atemzug des Herzens, der Lunge und zum letzten Schlag des Herzens. Aber wenn der letzte Atemzug getan ist, sind sie wach. Garantiere ihn, so sagt Gottes Wort. Dann wacht man auf in der Ewigkeit. Das muss eine gewaltige Sache sein. Der Tod ist ein anspringender Löwe. Der Tod ist ein anspringender Löwe. Und das hat mir Eindruck gemacht, wie er sagt, für erlöste Kinder Gottes wird die Gewissheit des ewigen Lebens, der Vergebung der Sünden, des Friedens mit Gott so groß, dass ihr Sterben ein Triumph wird und ihr Sterben holen. Warten wir es ab, wir haben es alle vor uns, nicht? Aber ich habe Sterben von Kindern Gottes mitgemacht, wo ich sagen muss, tatsächlich, da war in dem Leib dieses Löwen Honig, Trost, Freude an dem, was kommt, am Nachhausegehen. Lassen Sie mich noch 3 Minuten ein kurzes Schlusswort sagen, das dritte. Es hat mal jemand gesagt, Sie sagen jeden Sonntag und noch kurz ein drittes. Das ist tatsächlich immer kurz, das muss so sein. Nicht? Das dritte ist das, Simson hat diesen Honig nicht für sich behalten, hat ihn seinen Eltern gebracht. Und Spurgeon weist mit Recht darauf hin, dass Christen ihre Kämpferlein ausfechten müssen, dass sie aber von dem Trost, von dem süßen Trost, den Jesus ihnen gibt, Vergebung der Sünden, seine Gegenwart, Fülle des Heiligen Geistes, Hoffnung des ewigen Lebens, dass von diesem Honig weitergeben dürfen. Simson dient seinen Eltern, so heißt es hier in Vers 9, und gibt seinem Vater und Mutter vom Honig. Und sagte ihnen nicht, wo der herkam. Es gibt Ausleger, die sagen, da hätten die Eltern Angst gehabt, weil sie als Leute aus Israel gedacht hätten, da wird man unrein, wenn das mit einem Aas in Berührung war. Ich glaube, viel wichtiger ist dies, dass hier deutlich wird, die Kämpfe macht ein Kind Gottes allein aus. Auch von dem Honig, den er bekommt in all seinen Kämpfen, von der Süßigkeit des Evangeliums, da gibt man anderen mit. Da gibt man anderen mit. Er geht sofort zu seinen Eltern und sagt, hier habt ihr was. Ihr ermatteten Eltern, war ein heißer Weg. Bitte, da setzt sich an den Wegrand und essen. Ein Kind Gottes kann dieser ermatteten Welt Honig geben. Trost. Nicht? Lieben Freunde, tun wir es eigentlich, ne? Es hat ja kein Mensch Trost. Die Menschen sind so trostlos. Die sind so trostlos. Die sind so arm dran. Spurgeon hat ein gutes Beispiel. Er sagt, die Freude der Weltmenschen, das ist, wenn man Dornen ansteckt. Das knistert, das gibt ein Feuer, aber da kannst du nicht eine Suppe dran kochen. Das ist sofort runtergebrannt. Aber die Freude der Christen, die ist wie ein stetiges Kohlenfeuer. Ein schönes Bild, nicht? Die Welt ist ja so trostlos mit ihrem knisternden Dornengeräusch da. Christen können Honig weitergeben. Er gibt zunächst seinen Eltern. Er hat nicht gleich einen kleinen Honigladen für alle Welt aufgemacht. Das hat er nicht. Inserat in Licht und Leben, naturreiner Bienenhonig zu haben, sondern er hat zunächst nur seine Eltern versorgt. Und vielleicht ist ein Hinweis, dass wir zunächst unseren denen, die uns am nächsten sind, nicht? Am Arbeitsplatz oder so, dem Honig mitgeben dürfen, den Trost Evangeliums, den wir selber bekommen haben. Und es ist großartig, dass der Simson nicht von dem Kampf erzählt. Das geht die Welt nicht an, nicht? Sondern wir dürfen ihnen sagen, bei Jesus ist schön, Mensch. Er ruft dich auch. Sieh, ich habe Trost bekommen, du brauchst ihn auch. Ich habe Vergebung bekommen, du brauchst auch. Du darfst haben. Er erzählt ihnen nichts von dem Kampf, aber er gibt ihnen den Honig weiter. Ich las eine hübsche kleine Geschichte, mit der ich schließen möchte. Da hat ein Kindergottesdienstleiter seine Kinder einfach gefragt. Kinder, wozu ist ein Bleistift da? Dass man spitzt. Ja, wozu spitzt man? Dass man mitschreibt. Und wenn ein Bleistift nicht schreiben kann, wenn das Blei vergessen ist, bloß Holz, dann ist er wertlos. Richtig. Und wozu ist eine Uhr da? sind die Zeit anzeigt. Und wenn jetzt das Werk kaputt ist, dann zeigt die Zeit an. Ist er wehrlos. Und wozu ist ein Mensch da? Dass man Jesus verherrlicht. Nicht? Dass er etwas sein zu loben seiner Herrlichkeit. Und wenn er es nicht tut, ist er wertlos. Sehen wir zu, dass wir nicht wertlos sind.